Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Willkommen zur Kultur vom Tage. Eine UNESCO-Delegation hat Istanbul besucht und plötzlich sind in der zur Moschee umgewandelten Hagia Sophia wieder christliche Mosaike zu sehen. Wir fragen, ob sich der Sinneswandel angekündigt hat. Bronzen vom Lichtkünstler. Die Bildgießerei Noack zeigt Skulpturen von Heinz Mack. Gewohnheiten entrinnen, Publikum gewinnen. Wir ehren den Cineasten Jean-Luc Godard und schauen uns an, was die Serie Spy City bietet.
Wissen Sie, in Berlin ist Provokation die Mutter der Frustration. Und die Frustration ist der Vater der Konfrontation.
Ein KGB-Spion sinniert über die Rolle Berlins im Kalten Krieg. So, manche mögen die Vorgänge in Istanbul wie ein vorweihnachtliches Wunder erscheinen. In der Hagia Sophia, die von viel Rummel und Kritik erst im Sommer von einem Museum in eine Moschee umgewandelt wurde, sind plötzlich wieder christliche Mosaike zu sehen. Wie es dazu gekommen ist und welche Rolle dabei der Besuch einer UNESCO-Delegation gespielt hat, die im vergangenen Monat überprüfen sollte, wie sich die Umwandlung der Hagia Sophia und des berühmten Cora-Klosters auf ihren Status als Weltkulturerbe auswirkt. Darüber spreche ich jetzt mit Susanne Güsten. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Brinkmann.
Was genau ist denn jetzt wieder enthüllt worden?
Nun, zum einen, und das ist ganz besonderes Schmankerl sozusagen zum Advent, ist ein Engel zu sehen, ein Seraph, dessen Gesicht tatsächlich freigelegt worden ist. Also Seraphime sind Engel mit 6 Flügeln und es gibt derer 4 in der Hagia Sophia. Sie sind unter der großen, berühmten Kuppel, schweben sie in den 4 Stützbögen. Und man hatte ihnen im Osmanischen Reich über die Gesichter goldene Hauben aufgesetzt, sodass die Gesichter nicht zu sehen waren. Vor 10 Jahren wurde für die europäische Kulturhauptstadt Istanbul einmal von Restauratoren ein Gesicht freigelegt. Sie waren also die Ersten, die dieses Gesicht seit hunderten Jahren gesehen hatten. Und das gab es auch damals zu sehen, nur danach wurde das Gerüst wieder aufgebaut nach der Kulturhauptstadt und seit 10 Jahren hat es jetzt keiner mehr gesehen. Jetzt ist das Gerüst abgebaut worden, aus Gründen, die nichts mit irgendwas zu tun haben, weder mit Advent noch mit Politik. Man war halt fertig mit den Restaurationsarbeiten. Und jetzt schwebt dieser Engel neben den 3 mit verdeckten Gesichtern, schwebt jetzt ein Engel mit offenem, entblößtem Gesicht über den Betenden und er guckt ziemlich streng, muss ich sagen.
Wurde denn das Sichtbarmachen der Mosaike und der Engel in irgendeiner Weise angekündigt?
Nein, und das ist wirklich bemerkenswert. Also, dass der Seraphim jetzt wieder freigelegt worden ist, das wurde schon vermeldet. Ich bin deswegen auch gegangen und habe mir den angesehen. Und dabei fiel mir auf, dass anders als im Sommer und noch vor 6 Wochen oder so, wo alle anderen Mosaiken, es gibt ja in der Hagia Sophia nicht mehr sehr viele Mosaiken, aber die sind halt kulturgeschichtlich sehr, sehr bedeutend und sehr prächtig. Und die waren im Sommer noch verdeckt. Und als ich jetzt hinging, um mir den Engel anzusehen, da sage ich, die waren alle wieder offen. Also man hat dieses prächtige Mosaik über dem Eingang der Hagia Sophia, wo Kaiser Justinian der Mutter Gottes und dem Jesuskind die von ihm gebaute Kirche übergibt und Konstantin die von ihm gebaute Stadt Konstantinopel übergibt. Die war also vor ein paar Wochen noch mit einer Leinwand abgedeckt. Die ist jetzt wieder offen. Die Leinwand liegt zusammengerollt daneben. Auch die prächtigen Mosaiken im Narthex. Alles ist plötzlich wieder offen, aber ohne Erklärung. Also von einem Tag auf den anderen sind sie wieder, als wäre nichts passiert, sind sie wieder zu sehen.
Das byzantinische Kloster Cora sollte ja ebenfalls in eine Moschee umgewandelt werden. Gibt es da auch eine Kursänderung?
Ja, und zwar noch viel frappierender. Also die Hagia Sophia wird ja jetzt als Moschee genutzt, aber mit offenen Mosaiken. Aber das Kloster Cora, das eigentlich noch dramatischer war, die Umwandlung zur Moschee, weil es vielleicht kulturgeschichtlich nicht ganz die Bedeutung von der Hagia Sophia hat, aber von den Mosaiken her, also mit die schönsten und prächtigsten und die meisten byzantinischen Mosaiken irgendwo auf der Welt hat. Also das war also wirklich für Kunsthistoriker und für Kenner ein richtiger Schock, dass das jetzt umgewandelt werden soll in eine Moschee. Und man hatte auch schon begonnen mit der Auskleidung, dass es innen mit Leinwänden, mit einer abgehängten Decke ausgekleidet wurde. Die Stadt Istanbul hat dann Fotos durchsickern lassen. Istanbul wird ja von der Opposition regiert. Und die waren schon ziemlich schockierend. Das sah aus wie eine Mehrzweckhalle. So, und am 30. Oktober sollte das eröffnet werden. Sehr feierlich, war groß angekündigt. Staatspräsident Erdogan sollte persönlich das Freitagsgebet leiten. Und am letzten Moment, am Tag vorher, wurde mitgeteilt, das ist jetzt verschoben worden, weil man sei mit den Vorbereitungen noch nicht fertig, das sei vertagt. Und seither passierte überhaupt nichts mehr. Da war ich bin jetzt auch diese Woche mal hingegangen, um zu gucken, was los ist, weil man hörte wirklich nichts mehr. Da ist alles zu, verschlossen, verrammelt. Drinnen wird gearbeitet, man hört hämmern und arbeiten. Und draußen sind alle Andenkenläden, alle Lokale haben zugemacht und sind gegangen, weil, wie die mir sagten, die Inhaber, sie sagten, ja, jetzt ist ja vorbei, das wird in den nächsten Jahren nicht mehr aufgemacht. Ich habe mich erkundigt, das Stiftungsamt, die Behörde, die dafür zuständig ist für das Kloster, hat erklärt, auf persönlichen Befehl von Präsident Erdogan sei beschlossen werden, noch mal ausführlicher zu restaurieren im Kloster. Das werde mindestens ein halbes Jahr dauern, vielleicht auch ein paar Jahre. Also plötzlich ist überhaupt keine Rede mehr von der Nutzung als Moschee. Das ist wie weggeblasen.
Bedeutet das denn nun, Frau Güsten, dass die türkische Regierung den Forderungen der UNESCO entgegenkommt, aus Sorge um den Weltkulturerbe-Status?
Also offiziell sagen sie nichts, weil das hier ein großes Politikum ist. Die Regierung hatte das ja ihren Wählern mit großen Fanfaren angekündigt mit dem Kora-Kloster und die Hagia Sophia war ja auch ein weltweites Politikum. Also es wird irgendwie offiziell nichts erklärt, aber es ist relativ klar, dass man hier zurückrudert, weil die UNESCO im Oktober eine Delegation geschickt hat. Die haben sich alles angeguckt und die haben in ihrer Erklärung gesagt, die komplette Altstadthalbinsel mit besonderem Augenmerk für das Kloster Kora und die Hagia Sophia. Und inzwischen gibt es Gerüchte, dass sie nochmal wiederkommen wollen und sich alles nochmal angucken wollen. Das könnte damit zu tun haben, dass die Regierung nach ihrem Besuch unter anderem einen Auftrag ausgeschrieben und vergeben hat, dass irgendein Unternehmen soll Toiletten in die Hagia Sophia reinbauen. Also solche Geschichten. Da will die Delegation nochmal zurückkommen. Die wird von einem sehr renommierten Kunsthistoriker, Architekturhistoriker geleitet. Und die sind offenbar nicht zufrieden mit dem, was sie gesehen haben. Nun muss man wissen, Kora und Hagia Sophia, die zählen beide zum Weltkulturerbe, stehen auf der Liste, aber als Teile von dem gesamten Altstadtensemble. Also in Istanbul steht die komplette Altstadt auf der Liste des Weltkulturerbes, nicht einzelne Bauten. Gibt es Ärger mit der Hagia Sophia oder mit dem Kloster Kora, weil die UNESCO denkt, das sei nicht mehr tragbar, dann könnte die komplette Altstadthalbinsel von Istanbul von dieser Liste verschwinden. Und nachdem das der größte Touristenmagnet ist, den die Türkei überhaupt hat, sieht es so aus, als sei man hier doch noch ins Grübeln gekommen, als würde hier leise und heimlich und ohne viel Aufhebens zurückgerudert.
Die Türkei nimmt Veränderungen bei der Verwandlung historischer Kirchen zurück. Danke an Sie, Frau Güsten, für die Hintergrundinformationen zu den Vorgängen in der Hagia Sophia und dem Kloster Kora. Und einen guten Abend.
Sehr gerne, guten Abend nach Berlin.
Heinz Mack war 26 Jahre alt, als er 1957 zusammen mit Otto Piene in Düsseldorf die Zero-Bewegung gründete. Ein neuer Umgang mit Licht und Bewegung sollte den Nullpunkt, den Neuanfang in der Kunst markieren. Und verlassen wurde dafür auch der gewohnte Raum. Heinz Mack unternahm eine künstlerische Expedition in die Arktis und in die Wüste. Er hat in seinem langen künstlerischen Leben vibrierende Lichtreliefs geschaffen, wunderbar leuchtende Malereien, kinetische Objekte, Brunnensegel, hohe Stelen. Und da wir zurzeit keine Museen betreten können, lohnt es sich, die Augen mal länger auf Skulpturen im öffentlichen Raum ruhen zu lassen. In Berlin gibt es von Heinz Mack einiges zu entdecken, zum Beispiel den feinen Obelisken am Henriettenplatz oder den 30 Meter hohen, nachts funkelnden Lichtpfeiler am Eingang zum Europacenter. Die von Künstlern hochgeschätzte Berliner Gießerei Noack hat seit 1984 Bronzen von Heinz Mack gegossen und sie präsentiert von diesem Wochenende an in ihrer Werkstattgalerie eine Auswahl seiner Skulpturen. Am Nachmittag habe ich den Künstler gesprochen. Ich grüße Sie, Herr Mack.
Ja, schönen guten Tag.
Während Ihres Studiums haben Sie mit Bronze experimentiert, sich dann aber ganz anderen Materialien zugewandt. Was hat Sie denn bewegt, ab den 80er Jahren wieder mit diesem schweren Metall zu arbeiten?
Ja, eigentlich überrascht das den Betrachter, denn ich war für viele Jahre, ja für ganze Jahrzehnte bekannt für einen Künstler, der sehr, sehr sich um Experimente kümmerte und der sich auch für moderne Technologie sehr interessierte. Also bis zum Raketenbau hat mich alles interessiert, mit modernsten Materialien zu arbeiten, die auch in der Technik verwandt werden. Das ist das eine. Und das andere, das scheint sich zu widersprechen, gibt es jetzt fast eine Art Rückfall zu einem klassischen Material, das, man muss es aber dazu sagen, natürlich auch ein Material ist, was laut Radiocarbon-Untersuchungen mehr als 30.000 Jahre lang schon auf dieser Welt benutzt wird. So alt ist diese Bronze, neben der Keramik die älteste künstlerische Technik überhaupt. Und sie hat natürlich die große Chance, jede Zeit zu überleben. Und wir leben ja heute in einer Zeit, das muss ich auch dazu sagen, wo aufgrund der äußeren und thematischen Verhältnisse das Material es sehr schwer hat zu überleben. Und da ist die Bronze auch wiederum ein Material, das also nach all dem, was man weiß, absolut beständig ist und sozusagen alle Tücken des Klimas übersteht.
In Ihren Skulpturen, Herr Mark, spielen Licht und Bewegung eine große Rolle. Wie erreicht man denn, dass Bronzeskulpturen sozusagen lichttechnisch wirklich richtig in Szene gesetzt werden?
Also in dem Moment, wo Sie das Material patinieren, und diese Patinierung kann sogar bis zu ganz dunklen Farbtönen reichen, dann entsteht natürlich auch eine Art Lichtreflexion, vorausgesetzt, dass die Oberfläche anschließend noch poliert wird, sodass man also mit einer gewissen Tiefe die ganze Oberfläche beobachten kann und sehen kann. Das ist schon ein Phänomen. Aber ganz wichtig wird es natürlich, wenn ich praktisch das blanke Material schleife, poliere, auf Hochglanz poliere, dann kommt natürlich etwas zustande, was dem Licht die allergrößte Chance gibt, die Materie quasi zu entmaterialisieren. Und anstelle von Bronze sehe ich dann nur noch ein goldenes Licht, um es so zu formulieren. Und ich bin nicht der allererste, der das gemacht hat. Also ein weltbekannter Künstler, eigentlich vielleicht der größte Bildhauer des 20. Jahrhunderts, Brancusi, hat natürlich diese Idee als allererster entwickelt und hat seine Arbeiten partiell auf Hochglanz poliert.
Brancusi starb 1957, also in dem Jahr, als Sie die Zero-Bewegung gegründet haben. Ja. Fühlen Sie denn eine Verwandtschaft mit Konstantin Brancusi?
Er ist für mich sozusagen der Sternvater aller Sterne. Und ich hatte Gelegenheit, sein Atelier zu betreten, kurz nachdem er gestorben war. Also ich habe das Atelier in einem Zustand vorgefunden, der ohne jegliche Fingerabdrücke von außen noch der Originalzustand war. Und das hat, wenn ich mir den Vergleich erlauben darf, doch auch einen Mr. Clark ähnlich berührt, als er zum ersten Mal die Grabkammer von Tutanchamun, des ägyptischen Königs, entdeckt hat, die also auch praktisch unberührt war. Und ein ähnliches Erlebnis habe ich dort im Atelier gehabt. Das ist eine Geschichte und natürlich hat mich der Künstler sehr beeinflusst. Und das ist etwas, worauf ich durchaus stolz sein kann. Denn ich glaube, dass dann doch auch Arbeiten entstanden sind, für die ich alleine verantwortlich bin.
Sie haben, Herr Mark, viele Großobjekte im öffentlichen Raum geschaffen. Denke nur an den Segelbrunnen, Wasserplastiken, Stein, Metallbögen, ja, so vieles. Die Kunstwerke haben ihren Platz in der Landschaft oder neben Gebäuden. Wie entsteht denn die Idee für eine bestimmte Form und das richtige, passende Material?
Da kommen viele Parameter, viele Bedingungen ins Spiel, die man beachten muss. Die äußeren Umstände waren denkbar wenig einladend. Und oft war es so, dass aufgrund architektonischer Fehlleistungen oder städtebaulicher Katastrophen, auch bedingt natürlich durch Krieg und andere Hindernisse, solche Plätze abgrundhässlich waren und überhaupt nicht einladend waren, um sie künstlerisch zu gestalten. Also mit anderen Worten, da bestand die Gefahr, dass man als Künstler eingeladen wird, das, was andere kaputt gemacht haben, das wieder aufzubauen und aufzurichten. Und ein anderer Aspekt ist der, dass man auch da natürlich Materialien finden muss, die nicht nur dem Klima widerstehen, sondern auch die der leider zum Teil verwahrlosten Zivilisation gerecht werden. Also wenn heute irgendwo etwas öffentlich aufgestellt wird, dann muss man damit rechnen, dass ein hemmungsloser Vandalismus sich dort austobt. Das fängt an mit Spraydosen, das kann aber auch schlimmer sein. Und andererseits war mein Wunsch, tatsächlich eine Kunst zu schaffen, die nicht nur für ein erlauchtes, elitäres Publikum gemeint war, sondern die für jedermann zugänglich sein sollte. Und das war natürlich im öffentlichen Raum am ehesten möglich. Und wenn ich jetzt auf Berlin zu sprechen kommen darf, das geht dann auch nachher einher mit ganz heftigen Enttäuschungen. Da ist einmal diese große 18 Meter hohe Bronzeskulptur auf dem Henriettenplatz. Die ist vollkommen falsch platziert, denn als sie damals in Auftrag gegeben wurde, hat man mir eindeutig erklärt, dass dies nur ein Vorspiel sei, und eines Tages dort ein großer Platz entstünde und dann meine Skulptur genau in der Mitte dieses Platzes sich befände. Um es kurz zu machen, das ist bis heute nicht geschehen.
Die Gießerei Noack zeigt Arbeiten von Ihnen, Herr Mark, aus den vergangenen 36 Jahren. Auch Plastiken, ja, die erst in diesem Jahr gegossen wurden. Sind Sie beim Gießen Ihrer Plastiken eigentlich dabei?
Also ich bin dabei, wenn es darum geht, die Modellformen wirklich so perfekt zu gestalten, dass dann danach auch wirklich die Güsse entstehen können. Und beim Gießen selbst bin ich natürlich einmal dabei, um das Abenteuer mitzuerleben. Und dann kommt aber der Bereich der Patinierung. Und da folge ich auch gerne Picasso, der klar formuliert hat, was eine Skulptur ist, entscheidet sich ausschließlich auf den Oberflächen. Da hat er vollkommen recht, denn man sieht ja nur die Oberflächen. Und da liegt mir natürlich sehr daran, dass die ganze Skala der Patinierung bis zum Hochglanz von mir mitentschieden wird. Und da lege ich auch zum Teil selbst Hand an.
Das scheint aber auf jeden Fall gelungen zu sein. Ich habe mir online Bilder angeguckt aus der Werkstattgalerie und sind ganz wunderbare, abstrakte Formen, die man dort entdecken kann. Die Berliner Werkstattgalerie Hermann Noack widmet dem Künstler und Serum-Mitbegründer Heinz Mack eine Einzelausstellung. Ich freue mich, dass wir über Ihre Arbeit, insbesondere mit dem Material Bronze, sprechen konnten und wünsche Ihnen einen guten Abend.
Ja, ich danke Ihnen.
Citizen Kane aus dem Jahr 1941 wird immer wieder als der beste Film aller Zeiten gefeiert. Orson Welles hatte zuvor noch nie einen Film gedreht und trotzdem eilte ihm der Ruf voraus, er sei ein Genie. David Fincher hat jetzt einen Film gedreht, in dessen Zentrum der Drehbuchautor von Citizen Kane steht. Es ist Herman Mankiewicz, von allen Mank genannt. Fincher hat den Spitznamen zum Filmtitel gemacht. Anke Lewicke hat sich Mank angeschaut. Was hat den Regisseur von Sieben, von Fight Club und Gun Girl an dieser Geschichte und dieser Person interessiert?
Naja, jede Beschäftigung mit Citizen Kane ist ja auch eine Beschäftigung mit dem System Hollywood. Und mit seinem Titelhelden Mank kann David Fincher eben das Wesen der Traumfabrik erkunden. Und Mank ist so ein typischer Westküsten-Intellektueller gewesen, der so in den 30er Jahren gedacht hat, dass er in Hollywood schnell Geld machen kann. Er tritt dementsprechend großspurig auf. Er kennt die ganzen großen Studiobosse und gerade werden er und seine Kollegen von David O. Selznick, dem Produzenten, vom Winde verweht, in das Chefzimmer gerufen, bedienen sich erstmal an dessen Zigarren und müssen dann ihre neue Idee vorstellen.
Ben, warum fangen Sie nicht an?
Nun, es war schwierig, David. Am Anfang konnten wir uns nicht auf eine Linie einigen.
Wirklich? Woran lag das?
Nun, wir sehen hier eine andere Art von Paramount-Film.
Inwiefern anders?
Frankenstein. Und der Wolfsmensch. Es ist eine Mischung, nur...
Billige Horrorfilme überlasse ich Universal.
Und das hier ist was anderes. Hier geht es wirklich um etwas.
Ja, und auch wenn er ein Spieler ist, ein Trinker, wenn er anfängt zu schreiben, dann geht es Mank tatsächlich um was. Aber in Hollywood geht es natürlich eher um die Verwertbarkeit von Stoffen. Und dann zusammen mit Orson Welles zu arbeiten, war natürlich eine große Herausforderung, weil Orson Welles, und das war damals einmalig, hatte ja alle künstlerischen Freiheiten und hat sich dann Mank eben als Drehbuchautor ausgesucht. Und er hat zu Beginn des Films einen Unfall, liegt am Bett gefesselt, fängt dann dieses Drehbuch an zu schreiben. Und der Film hat dann wie Citizen Kane auch eine Rückblendenstruktur und in diesen Rückblenden flanieren wir eben mit Mank durch Hollywood und da treffen wir eben auch immer wieder auf denjenigen, um den es in Citizen Kane geht, auf den Industrie- und auf den Medienmogul Wilhelm Randall Hearst und der hat, wie man so sagt, gerne mal in Hollywood auch so sich blicken lassen, wollte seine Freundin auch zum Star machen, aber nicht nur das, er hat sowieso mit seinen Medien schon politisch Einfluss genommen und er wollte sich eben auch das Talent von Hollywood-Fiktionen als Wahrheit zu verkaufen zunutze machen.
Probiert Mank denn wie Citizen Kane alle Möglichkeiten, die das Kino bietet, aus?
Ja, ich würde mal von einer Feier des Kinos sprechen. Also Orson Welles hat ja mit so tiefen, scharfen Bildern gearbeitet, dass man nie wusste, wo liegt denn eigentlich der Fokus, weil ja alles so gut zu sehen war. Und das ist ja natürlich optisch total spannend, wenn man mit der Kamera durch Hollywood läuft, die ganzen Kulissen sieht und dann die Menschen in Statisten. Da fragt man sich die ganze Zeit, boah, welche Filme werden denn hier gedreht? Und dann hat ja auch Orson Welles gerne immer die Froschperspektive benutzt. Und dadurch wirken dann hier die Studiobosse so grotesk mächtig. Und ich finde, wie Gary Oldman das spielt, den Menk, der ist so zynisch und gleichzeitig hellsichtig. Und dann hat Orson Welles ja auch immer Bilder um der Bilder willen selbst gemacht. Und da gibt es natürlich dann auch den Besuch Xanadu. Das war ja das schlossähnliche Anwesen, was Hearst sich gebaut hat. Auch eine einzige Traumwelt. Und wenn dann im Morgengrauen Menk da ein bisschen betrunken so durchläuft und man diesen Zoo mit den Elefanten, Giraffen sieht, ist das natürlich ein magischer Kinomoment, bigger than life. Aber gleichzeitig wird auch der ganze Größenwahn miterzählt. Und man könnte sagen, Fincher schlägt Hollywood mit dessen eigenen Waffen.
Auch der zweite Film, den Sie vorstellen, Anke Lewicke, ist auf Netflix zu sehen. Es handelt sich um den im Irak spielenden Kriegsfilm Mosul. Produziert wurde er vom Avenger-Team. Der Regisseur ist Matthew Michael Carnahan. Er kommt aus den USA. Aus was für einer Perspektive blickt er auf den Krieg?
Ja, es gibt kein einziges weißes Gesicht vor der Kamera. Es wird die ganze Zeit Arabisch geredet. Und der Film spielt während der Rückzugsgefechte des IS im Norden Iraks um 2017. Damals gab es ja eine Großoffensive von irakischen und kurdischen Streitkräften. Jetzt kann man aber nicht von einer Einheit sprechen. Da waren unheimlich viele Truppen, versprengte Truppen am Werk. Und eine davon war eine sogenannte Squad-Gruppe. Und die bestand vielleicht so aus so einem Dutzend Männer. Und so nach und nach in diesem Film kriegt man deren Mission mit. Sie wollen eigentlich ihre eigenen Familien aus den Händen der Islamisten befreien. Und dadurch, dass der Film eben nicht eine Perspektive von außen hat, ist hier eine ganz andere Wut und Verzweiflung, aber auch ein Fatalismus am Werk. Und man sieht das kriegerische Geschehen nochmal mit einer anderen Unmittelbarkeit.
Nun ist die Sprache ja sicher ein wichtiges Element und auch eine Entscheidung, die man trifft, wenn man eben auf das Englische verzichtet und wirklich den Film auf Arabisch dreht. Aber entwickelt der Film auch wirklich eine andere Dramaturgie als die handelsüblichen Kriegsfilme?
Ja, teils würde ich sagen. Also durch diese Unmittelbarkeit, die man ja auch als Betroffenheit bezeichnen könnte, wird einfach schon mal so eine Heldenstilisierung unterbunden. Und im Vordergrund tritt dafür vielleicht die Verrohung, die durch den Krieg stattgefunden hat. Also man sieht einfach Kinder, die ihre Eltern beerdigen. Man sieht, wie Scharfschützen auf Zivilisten schießen. Und natürlich gibt es Actionsequenzen, die sind auch alle sehr gut inszeniert. Aber eigentlich vergisst man die. Und in Erinnerung bleibt eher die Atmosphäre, die Textur, die zerschossenen Städte, die leeren Häuser. Und in Erinnerung bleibt vielleicht auch die Unmacht dieser vielen Menschen dort, die so alleingelassen sind, die überhaupt nicht mehr weiter wissen. Also es ist schon ein anderer Kriegsfilm, der teilweise aber dann doch eben mit diesen Action-Szenen und Gewalt arbeitet.
Mosul und Mank sind zwei neue Filme, die man auf Netflix sehen kann. Die Regisseure heißen Matthew Michael Carnahan und David Fincher. Anke Lewicke hat ihre Arbeiten mit Kritikeraugen betrachtet. Schönen Dank für den Besuch im Studio.
Gerne, schönen Abend noch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Christian Riedl.
Die iranische Menschenrechtsanwältin Nasrin Sotoudeh ist offenbar wieder im Gefängnis. Darüber berichten mehrere Medien der Region. Knapp einen Monat befand sich Sotoudeh auf Hafturlaub. Jetzt hätten die iranischen Behörden sie wieder zurückbeordert, schrieb sie auf ihrer Facebook-Seite. Sotoudeh bekommt morgen den alternativen Nobelpreis verliehen. Karin Senz.
Sie war Anfang November aus einem Frauengefängnis südöstlich von Teheran entlassen worden. Nach ihren Angaben hatte sie sich dort mit Corona infiziert. Sie habe deshalb ihre Kinder in der Zeit zu Hause nicht umarmen können, schreibt sie jetzt. Die Justiz habe die Anweisungen der Ärzte ignoriert, behauptet ihr Mann. Sie hatten angeblich ihren Hafturlaub um 2 Wochen verlängert. Er nennt die hygienischen Zustände in dem Frauengefängnis besonders katastrophal. Die 57-Jährige ist gesundheitlich angeschlagen, nicht erst seit Corona. Im Sommer war sie wegen der Haftbedingungen während der Pandemie in einen Hungerstreik über 50 Tage getreten.
In Sachsen-Anhalt ist der Weg frei für das Sonderinvestitionsprogramm zum Erhalt von Schlössern und Gärten. Der Finanzausschuss des Landtages gab 100 Millionen Euro für 8 Jahre frei, die das Land beisteuern muss. Staats- und Kulturminister Rainer Robra erklärte, erstmals würden in der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt vereinte Kulturschätze umfassender saniert und kulturtouristisch ansprechend präsentiert werden können. Der Weg zum 200 Millionen Euro schweren Sonderinvestitionsprogramm war lang. Ursprünglich war geplant, eine Schlösserstiftung für Thüringen und Sachsen-Anhalt zu gründen. Das scheiterte am Widerstand Thüringens. Die Bundeskunsthalle in Bonn präsentiert im kommenden Jahr unter anderem Ausstellungen über Josef Beuys und den Filmemacher Rainer Werner Fassbinder. Zum 100. Geburtstag von Beuys sind ab dem 25. Juni unter anderem seine Werke Honigpumpe am Arbeitsplatz und Straßenbahnhaltestelle zu sehen. Die Ausstellung beschäftigt sich mit der Beziehung von Beuys zum Werk von Wilhelm Lehmbruck. Mit Methode Rainer Werner Fassbinder setzt die Bundeskunsthalle ab 21. Mai ihre Ausstellungsreihe zum Thema Film fort. Zu sehen sein werden unter anderem Filmausschnitte und Archivmaterial. Die Ausstellung wird von einem umfangreichen Filmprogramm begleitet.
Jean-Luc Godard, der nimmermüde Revolutionär der audiovisuellen Kunst, wird morgen 90 Jahre alt. Bekannt machten den französisch-schweizerischen Regisseur Anfang der 60er Jahre seine Filme Außer Atem mit Jean-Paul Belmondo und Gene Seberg und Die Außenseiterbande, in dem seine damalige Ehefrau Anna Karina eine Hauptrolle spielte. Dass ihn gängige Erzählmuster nicht interessierten, war immer klar. In dieser Szene aus Die Außenseiterbande sieht man Anna Karina mit zwei Verehrern in einem Lokal tanzen. Eine Stimme aus dem Off spricht aus, was den Schauspielern dabei durch den Kopf geht. Arthur schaut nur auf seine Füße, denkt aber an Odils Mund und sie fragt sich, ob die Männer ihre wippenden Brüste bemerken.
Arthur regarde sans arrêt ses pieds, mais il pense à la bouche d'Odile, à ses baisers romantiques. Odile se demande si les deux garçons remarquaient ses deux seins qui remuent à chaque pas sous son chandail.
»1964 hat Godard die Außenseiterbande gedreht. Zuletzt, das war 2018, präsentierte er in Cannes über FaceTime sein jüngstes Avantgarde-Drama Bildbuch. Die neueren Werke scheinen fürs Kino allerdings etwas unverdaulich zu sein. Wer sie sehen will, muss Festivals besuchen oder zur DVD greifen. Warum das so ist, darüber spreche ich mit Daniel Tyradellis, Philosoph und Kurator unter anderem einer Ausstellung über das Denken im Film. Guten Abend, Herr Tyradellis.
Guten Abend.
Man macht natürlich nichts falsch, wenn man Jean-Luc Godard als Regisseur und Filmemacher bezeichnet, aber wäre es nicht passender, ihn einen Autor zu nennen?
Ja, ich denke, das würde Godard durchaus gefallen und er gilt ja nicht umsonst als einer der führenden Vertreter des Autorenfilms, was ja vor allem ein Label war, mit dem sich Godard und andere Filmemacher der Zeit von dem Hollywood-Kino abgrenzen wollten. Insofern würde er das wohl unterschreiben, ja.
Also zwischen Schreiben und Drehen gab es für ihn keinen quantitativen, nur einen qualitativen Unterschied.
Genau so hat er es formuliert, in der Tat. Und in die Filme, die er gemacht hat, die nun ein breites Spektrum abdecken, fallen doch sehr oft auch dadurch auf, dass eben diese verschiedenen Kulturtechniken, also das Sehen, das Hören, das Lesen, auch ganz ausdrücklich sichtbar gemacht werden. Immer wieder lesen die Protagonisten oder es liegen Bücher geöffnet rum, es werden Textzitate eingeblendet. Alle Dinge, die uns als geübte Hollywood-Schauer und Standardfernsehzuseher immer etwas seltsam erscheinen.
Alles, was Godard produziert, findet ja Beachtung, aber gefeiert wird er bis heute doch sehr stark für sein Frühwerk. Ist das nicht ein bisschen tragisch für jemanden, der sich unaufhörlich weiterentwickeln wollte und das ja auch gemacht hat?
Ja, das muss man wahrscheinlich halt sportlich nehmen. Also er hat ja selber gesagt, dass er mit diesen Filmen, den frühen Filmen, die er zum Teil dann auch sehr, sehr kritisch selber nachträglich beschrieben hat, die ökonomischen Grundlagen dafür gelegt hat, dass er dann später andere Sachen machen konnte. Und er hat es aber immer bedauert und hat ja auch immer wieder neue Versuche unternommen, dieses immer mehr zwar zur Legende zu werden, aber gleichzeitig doch ein immer exklusiveres Publikum nur zu erreichen, wie er dem irgendwie Widerstand leisten kann. Und diese Insistenz, also dieses am Ball bleiben, ist fast schon einzigartig und vorbildlich für viele Menschen, die versuchen, Kultur doch als eine wesentliche Größe unseres Miteinanders zu begreifen und sich da nicht von den Kräften, die das auf enormem Maß zurechtstutzen wollen, niederdrücken zu lassen.
Filmkritiker schätzen ja ungemein, dass Godard die neuen Technologien nutzt, dass er mit ihnen auf sehr individuelle Weise das Medium Film verändert. Ist er für ein größeres Publikum vielleicht einfach zu intellektuell?
Ja, das heißt es oft. Ich glaube, eigentlich stimmt das gar nicht. Und man hat dann auch in den letzten Dekaden doch so einen eigentümlichen Begriff von intellektuell sich zugelegt. Also ich glaube, der Witz bei Godard, wenn man seine Filme schaut, ist oft, dass man einige Minuten lang sich mal einlassen muss. Weil er versucht halt immer, die Möglichkeiten, die das Medium Film bietet, weiter expressiver und vielleicht auch mal gegen das Erwartbare zu nutzen, um damit andere Sichtweisen und letztlich auch andere Denkweisen erfahrbar und kommunizierbar werden zu lassen. Und im ersten Moment ist das seltsam, aber wer mal 5 Minuten durchhält, der merkt, das ist nicht intellektuell, sondern es ist einfach nur insistierend und sagt, schaut mal, es könnte doch auch so gehen. Und wenn man diesen kleinen Schritt getan hat, dann passiert was ganz anderes beim Sehen. Und das hat mit Intellektualität dann wirklich nicht mehr viel zu tun.
Er hat schon Ende der 60er Jahre angefangen, von Bildern und Tönen zu sprechen, statt von Filmen. Und dann hat er gesagt, ein Film is over. Muss man das eigentlich ernst nehmen?
Ja, in dem Sinne, dass er natürlich sehr resignativ gesehen hat, was mit dem Film als ein Medium einer gewaltigen kapitalistischen Industrie passiert ist. Er hat ja mal sehr kritisch und sehr treffend gesagt, in gewisser Weise schauen wir seit 50 Jahren alle immer nur den gleichen Film. Der heißt dann zwar immer anders, aber im Grunde ist die Machart immer die gleiche. Und deshalb, glaube ich, vor diesem Hintergrund kann man einen solchen Satz verstehen. Der Film ist vorbei, wir müssen also Formen finden, die an der Macht sind und bestimmen, was Kino ist, vielleicht gar nicht mehr als Film bezeichnen würden, um uns neue Freiräume zu schaffen, mit denen wir das immer eingeschränkter werdende Denken wieder befreien können. Das ist sicherlich mit ein Grund, warum zahlreiche Künstler, der eben aus der bildenden Kunst stammt, sich so stark von Godard haben beeinflussen lassen.
Es gibt auf der ganzen Welt Regiekollegen, die finden, dass Godards experimentelles Kino gebraucht wird. Christian Petzold gehört dazu. Aber hat Godard nicht auch in der bildenden Kunst, die ja auch immer nach Neuem strebt, starke Spuren hinterlassen?
Naja, auf sehr unterschiedliche Weise hat er das ganz sicher. Man muss halt sehen, dass Godard in gewisser Weise ja das Medium Film auch als eine Art Konzeptkunst begreift und gesagt hat, es geht um die Effekte, die wir damit auslösen können. Und diese Affekte und Effekte müssen halt dazu führen, dass man neue Sichtweisen, Denkweisen erproben kann. Und genau das eint natürlich sein Anliegen mit dem der Gegenwartskunst. Und jemanden zu sehen, der das in diesem Mut und dieser Konsequenz tut, hat wahnsinnig viele Künstler stark beeinflusst, bis hin natürlich auch, dass gerade in den letzten Jahren mehr Künstler dazu übergegangen sind, selber das Medium Film für sich zu entdecken, obwohl sie aus ganz anderen künstlerischen Formen herkommen, aber dies eben in einer Weise tun, wie man es im normalen Kinofilm heute nicht mehr täte. Und ohne die insistierenden, die immer sich wiederholenden Vorschläge zu sagen, Leute, schaut, die Techniken, mit denen wir Bilder produzieren, sehen, verknüpfen, verändern sich ständig und damit verändern sich auch unsere Möglichkeiten. Und lasst sie uns doch um Gottes Willen nutzen.
Der Filmemacher Jean-Luc Godard wird am Donnerstag 90 über den Bilderstürmer des Kinos, habe ich mit Daniel Tyradellis gesprochen, Ausstellungskurator und Philosoph aus Berlin. Besten Dank, Herr Tyradellis.
Vielen Dank.
Wenn es zu Beginn der 60er Jahre einen Ort gab, an dem der Kalte Krieg nicht einen Tag vergessen werden konnte, dann war das Berlin mit seinen 4 Sektoren, den Besatzungsmächten und Geheimdiensten. Für das Genre des Spionagefilms bot die Stadt zwischen den Blöcken wunderbares Futter für spannend düstere Erzählungen über die Machenschaften hinter dem Vorhang der offiziellen Politik. Spione hatten ihren Platz darin. Spy City heißt eine 6-teilige Serie, die aus diesem Themenfundus schöpft und ab dem 3. Dezember auf Magenta TV zu sehen ist. Hartwig Tegler über Spy City.
Es beginnt an diesem 21. März 1960 mit dem Tod eines Spions auf der Toilette. Warum?
Simon Haldane wollte mich umbringen.
Nun, Wir werden 6 Episoden von Spy City warten müssen, bis der Spion Fielding Scott, gespielt von Dominic Cooper, rauskriegt, warum der andere MI6-Agent, ebenfalls Brite, ihn umbringen wollte. Das wird dann sein, 1,5 Jahre später, kurz vor dem 13. August 1961, diesem historischen Sonntag, an dem die DDR in Berlin die Mauer errichtete. In der Stadt der Spione kann sich Spion Scott, der den Kollegen in Notwehr, wie er beteuert, tötete, nur rehabilitieren.
Gehen Sie wieder nach Berlin.
Indem er das Leck findet, durch das die Informationen an die Russen gelangen.
Niemand stellt die einzig richtige Frage.
Die wäre?
Und dann ist da noch der gelbe Umschlag vom Anfang mit dem brisanten Inhalt.
Das ist Sprengstoff.
Die westliche Welt ist in Gefahr. Klar, entsprechend müsste der Kollege von MI6, Agent James Bond, sich also im legeren blauen Anzug auch in der Serie Spy City vorstellen mit »Mein Name ist Scott, Fielding Scott«. Und natürlich sowieso, Verrat lauert überall.
Vertraust du mir wieder?
Kann man überhaupt vertrauen?
Das ist Scotts Credo in der Stadt mit den 4 Sektoren und 4 Geheimdiensten sowie natürlich dem Verräter mittendrin im britischen MI6. Außenstelle Berlin.
Finden Sie auf Ihre Art und Weise den Verräter. Und dann töten Sie ihn, das ist Ihre Pflicht.
Und dann ist da auch noch die Geliebte hier, die französische Amtskollegin Severine, die Spion Scott auf einige falsche Fährten lockt. Spy City bietet mithin alles, was das Genre des Spionagefilms braucht. Das Schachspiel im Park zwecks Kontaktaufnahme.
Wissen Sie etwas über den Kellner?
Kontaktaufnahme.
Hinter dem Gebäude da.
Mit dem zwielichtigen Informanten.
2 Minuten.
2 Minuten.
Kopfschüsse mit Schalldämpfer. Den 60er Jahre Berlin kalter Kriegsscham, der für diese deutsch-britisch-tschechische Serie in Prag und Umgebung im historischen Flair wieder auferstand. Und natürlich den alten Nazi, der nun im Dienste der Stasi weiterhin für das Böse in der Welt sorgt.
Ich hoffe, dass du mir helfen wirst, ihn aufzuspüren. Die Vorstellung, dass er da draußen ist, irgendwo in Berlin, und ein normales Leben führt, hat etwas Obszönes. Wir müssen ihn fassen und vor Gericht bringen.
Die deutsche Serie Babylon Berlin, inzwischen auf 3 Staffeln gewachsen, eine 4. ist in Planung, war und ist ein großer Erfolg. Dass das Folgen haben würde, war klar. Also neuer Serienanlauf, dieses Mal nicht Weimar, sondern die junge Bundesrepublik und die DDR im Kalten Krieg. Im Mittelpunkt Berlin und ein Schauspieler, der in der Avenger-Kinoreihe, im 2. Mamma Mia-Film oder in der Serie Preacher spielte. Nicht unbedingt erste Hollywood-Liga, aber als eine Art TV-James Bond in Spy City in einer respektablen Performance zu sehen. An seiner Seite übrigens Johanna Wokalek und Leonie Benesch, die sich bemühen, in dieser Serie nicht allzu unterfordert zu erscheinen. Das Problem an Spy City ist die Messlatte, die im beliebten Genre des Spionage-Thrillers bzw. der Spionageserie sehr hoch hängt. Martin Ritz, der Spion, der aus der Kälte kam, von 1965, ebenfalls im Berlin des Kalten Krieges spielend und in allen folgenden John le Carré-Adaptionen, aber auch in Steven Spielbergs Bridge of Spies, ist der Spion Metapher für die Existenz des Individuums in der modernen Welt. Ganz in diesem Sinne bietet, nur ein anderes Beispiel, auch die franco-israelische Arte-Serie Kampf um den Halbmond, blasse, fast ins Dunkle abgleitende Farben, wenn sie von den Abgründen des Spionagegeschäftes im heißen Krieg zwischen Kurden und IS in Nordsyrien erzählt. Die neue Serie Spy City hingegen verhandelt mit dem historischen Blick auf Berlin keine Reflexion über Zeitläufe, hat keine komplexen tragischen Figuren, sondern verbeugt sich viel zu sehr vor dem 007-Vorbild. Dunkle Schatten in den Straßen von Berlin und in der Psyche der Protagonisten wird man bei Spy City trotz Mord, Totschlag, Lügen und Verrat vergeblich suchen. Autor William Boyd schrieb Romane und die Drehbücher zu solch eindrucksvollen Filmen wie Julia und die Geister oder Richard Attenboroughs Chaplin-Biopic. Zusammen mit Regisseur Miguel Alexandre hat er sich für Spy City aber vor allem aus dem Klischeetopf der Spionage-Thriller bedient. Das ist annehmbar zu sehen, aufregend, aber eher nicht. Ach ja, und Berlin? Das weiß der KGB-Offizier.
Wissen Sie, in Berlin ist Provokation die Mutter der Frustration.
Verstanden? Und wenn nicht, nehmen Sie noch dies.
Und die Frustration ist der Vater der Konfrontation.
Finale Aufklärung dieses existenziell großen Rätsels, dann ja vielleicht in Staffel 2 von Spy City.
Hartwig Tegler über die erste Staffel von Spy City. Die Serie läuft ab dem 3. Dezember auf Magenta TV und ab 2021 im ZDF. Und nun ist Klaus Bukatzki an der Reihe, uns zu sagen, auf was wir uns bei der Lektüre der Feuilletons vom Donnerstag einstellen können.
Welches Tier ist das politischste? Fragt die Wochenzeitung Die Zeit. Der Delfin, antwortet der Rechtswissenschaftler Christoph Möllers. Individuell, gleichzeitig in Gemeinschaft lebend, freundlich, aber doch noch fähig, aggressiv zu sein. Aber bitte nicht zu aggressiv. Kein Präsident hat je versucht, sich selbst zu begnadigen, heißt es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu einem Politiker, bei dem wir nur fragen können, welches Tierchen er sich zum Vorbild genommen hat. Die Verfassung verbietet einen Gnadenakt zu eigenen Gunsten indes nicht ausdrücklich, weist uns Frauke Steffens darauf hin, dass es gar nicht so absurd ist, wenn in den USA nun darüber diskutiert wird, ob Donald Trump sich zum Ende seiner Amtszeit noch ein ganz persönliches Abschiedsgeschenk machen könnte, sich selbst begnadigen, damit ihm nichts mehr passieren kann wegen aller möglichen zweifelhaften Geschäfte vor seiner raubtierhaften Präsidentschaft. Alle Begnadigungen, die ein Präsident ausspricht, gelten nur für Bundesrecht, stellt Frauke Steffens klar. Wenn hingegen die New Yorker Staatsanwaltschaft wissen will, ob es bei Trumps Geschäften mit rechten Dingen zuging oder wie die Schweigegeldzahlungen an ehemalige Geliebte genau abliefen, muss sie sich um einen Gnadenakt aus Washington nicht sorgen. Gleiches gilt für alle Untersuchungen, die der Kongress neu anstrengen könnte. Eine Amnestie des Präsidenten oder seiner Mitstreiter würde sie nicht behindern. Fazit: Trump könnte früher oder später also doch wieder vor Gericht landen. Das lässt hoffen. Ist der Staat ein Mann oder eine Frau, möchte die Zeit in ihrem politischen Fragebogen wissen. Kommt darauf an, meint der Verfassungsexperte Christoph Möllers. Der deutsche Staat ist ein wohlerzogener, etwas unsicherer Mann. Und wenn die Nation eine wohlerzogene, etwas unsichere Frau ist, dann haben wir die Geschlechtergerechtigkeit wiederhergestellt. So einfach ist das. Manchmal ist das mit dem Geschlecht aber sehr viel komplizierter. Coming-outs sind eine Seltenheit in Hollywood. Ganz besonders gilt das für Trans-Coming-outs. Lesen beim Berliner Tagesspiegel. Nun hat Hollywood-Star Elliot Page auf seinen Social-Media-Kanälen öffentlich gemacht, trans zu sein, schreibt Nadine Lange. Es fühle sich bemerkenswert gut an, endlich sein authentisches Selbst leben zu können, heißt es weiter in dem Beitrag, der auf Instagram bereits über 2 Millionen Mal mit einem Herzchen versehen wurde. Dass Schwule oder Lesben inzwischen zur Politik wenigstens in unserem Lande gehören, dass selbst ein Donald Trump einst einen schwulen Botschafter nach Berlin schickte, das sind Entwicklungen, die vor 30 Jahren noch undenkbar gewesen wären. Doch während wir als Gesellschaft zwar in bestimmten Aspekten Fortschritte verzeichnen können, ist die strukturelle Diskriminierung von Transpersonen noch immer gewaltig, stellt die Tageszeitung Taz fest. Es sind die Medien, auch die Taz, mit ihrer unsensiblen, exotisierenden und stereotypen Berichterstattung. Sie alle tragen zu einem transfeindlichen Klima bei, schreibt Carolina Schwarz. Auch durchaus selbstkritisch. Was macht Ihnen Hoffnung, ist noch eine Frage aus der Zeit an Christoph Möllers in Zeiten von Corona. Antwort des Rechtsprofessors: Wirklich Hoffnung macht mir der Blick in vergangene Zeiten, in denen die Leute in viel größeren Krisen auch weitergemacht haben.
Klaus Bukatzki hat die Kulturseiten vom 3. Dezember für Fazit gelesen. Ich bin Sigrid Brinkmann und wünsche eine angenehme Nacht.